Ja, die Predigt ist quasi die Fortsetzung des Bibelgesprächs mit anderen Mitteln. Und Predigttext ist ein Abschnitt, sind drei Verse aus dem ersten Buch Mose, aus dem ersten Schöpfungsbericht. 1. Mose 1, die Verse 26 bis 28. 1. Mose Kapitel 1, Verse 26 bis 28. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. In einer Kleinstadtzeitung erscheint die folgende Anzeige an die Damen unserer Stadt. Nächsten Sonntag findet bei uns eine große Wohltätigkeitsveranstaltung statt. Stellen Sie uns für einen guten Zweck alle Gegenstände zur Verfügung, für die Sie keine Verwendung mehr haben, die aber noch andere glücklich machen können. Bringen Sie auch Ihren Ehemann mit. Dieser ungewollte Witz erinnert daran, dass sich manchmal tatsächlich Menschen unserer Gesellschaft vorkommen wie Gegenstände, die eine Zeit lang nützlich sind, aber dann wie Trödelkram an die Seite oder auf die Straße gestellt werden. Wer sind wir Menschen? Gebrauchsgegenstände, die man wegwerfen oder auf den Sperrmüll geben kann? Spielbälle, die andere sich zuwerfen, solange es ihnen Spaß macht? Und eines Tages in den Dreck fallen lassen. Winzige Tropfen, die sich im riesigen Meer der Menschheit einfach auflösen und keiner sieht sie mehr. Lose Blätter, die vom Wind der Zeit hierhin und dorthin von irgendwo nach nirgendwo getrieben werden. Unbeschriebene Seiten, auf die andere Mächte unser Leben schreiben und keiner weiß warum. Wer sind wir Menschen? Die Bibel sagt, wir sind keine Gebrauchsgegenstände, Spielbälle, keine winzigen Tropfen, keine losen Blätter, keine unbeschriebenen Seiten. Wir sind Bilder Gottes. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Wie soll man das verstehen? Inwiefern sind wir Gott ähnlich? Sicher nicht in unserem Aussehen. Aber wie dann? Ist es der aufrechte Gang? Schließlich erhebt er uns über das Tierreich. Oder ist es unser Verstand, unsere Fähigkeit zu denken? Im Schöpfungsbericht steht der Satz: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, im Zusammenhang mit dem Auftrag, den Gott uns gibt. Lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über all das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. In den Kulturen des alten Orients, da galt der König als Abbild Gottes. Der König sollte im Auftrag Gottes herrschen. Und nun sagt die Bibel eindeutig: Jeder Mensch ist zum Bild Gottes geschaffen, nicht nur der König. Das sind quasi die Anfänge der Demokratie. Demokratie ist also keine Erfindung der Neuzeit, sondern eine Schöpfungsordnung. Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes, das seine endgültige Fassung exakt so ziemlich vor 70 Jahren bekommen hat, Die Jubiläen waren gerade angekündigt in der Zeit. Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Oder einfacher Ausdruck, gleiches Recht für alle. All das gilt, weil alle Menschen Bilder Gottes sind, und zwar von Anfang an. Und die altorientalischen Könige hatten zudem eine Angewohnheit, nämlich in den eroberten Provinzen ihres Reiches Standbilder von ihrer Person aufzustellen. Und diese Standbilder, die sollten den König dort in der entlegenen von ihm eroberten Provinz als Herrscher repräsentieren. Schließlich konnte er persönlich, leibhaftig, nicht überall zur gleichen Zeit sein. Und jetzt sagt die Heilige Schrift, jeder von uns ist ein solches Standbild. Bild Gottes zu sein heißt also, im Auftrag Gottes Verantwortung für die Ordnung des Lebensraums zu übernehmen, als sein Repräsentant zu handeln, in dieser Welt als sein Stellvertreter zu herrschen. Und damit verbunden ist dann ein zweites. Gott hat uns nämlich nicht nur einen Auftrag gegeben, sondern auch die Fähigkeiten, die notwendig sind, um diesen Auftrag zu erfüllen. Wir sind Wesen, die selbstständig denken und verantwortungsbewusst handeln können. Wir tun das nicht immer, aber grundsätzlich sind wir dazu in der Lage. Was also macht unser Menschsein aus? Dass wir Stellvertreter Gottes auf Erden sind. Dass wir dafür von ihm mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet worden sind. Bild Gottes zu sein, das ist ein Geschenk Gottes. Keiner kann sich selbst diese Würde beilegen. Niemand kann sie sich erarbeiten. Jeder Mensch, egal wie er aussieht, egal was er kann oder was er nicht kann, ist und bleibt ein Bild Gottes. Hier ist auch weder von Deutschen noch von Nichtdeutschen die Rede, weder von Christen und Muslimen noch von Juden und Hindus, weder von Reichen und Armen noch von Mächtigen und Machtlosen. Jeder ist ein Bild Gottes. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Und auch das unterscheidet den biblischen Schöpfungsbericht von den Schöpfungserzählungen der anderen Völker. Denn die Schöpfungserzählungen der anderen Völker des Alten Orients lassen oft genau ihr eigenes Volk direkt aus Gott hervorgehen, während die anderen Völker dann nur noch unter ferner Liefen erwähnt werden. Wir sind also nicht irgendwer, der von irgendwo nach nirgendwo geht. Wir sind eine Person, eine einmalige, eine unverwechselbare, originale und wertvolle Persönlichkeit. Keine Nummer, keine Funktion, kein Rädchen in einem Riesengetriebe, keine Ware auf dem Markt der Möglichkeiten, kein Spielball der anderen, kein Ding, sondern ein von Gott geliebter Mensch. Unser Wert ist viel mehr als unsere Verwertbarkeit. Unsere Würde ist mehr als unser Marktwert. In Gottes Augen sind wir mehr als die Summe unserer Leistungen und auch mehr als die Summe unserer Fehler. Wir sind sein Ansprechpartner, sein Bild, sein Stellvertreter. Eine Lehrerin möchte ihrer Schulklasse den Erfindungsreichtum der modernen Gesellschaft nahebringen. Und sie spricht mit ihren Schülern über all das vermehrte Wissen, all das vermehrte Können der letzten Jahrzehnte. Und was haben sich Menschen nicht alles erdacht? Was haben sie nicht alles erfunden und ausprobiert? Schließlich fragt die Lehrerin die Kinder, kann mir einer von euch eine wichtige Sache nennen, die es vor 50 Jahren noch nicht gab? Ein Junge in der ersten Reihe meldet sich eifrig und sagt dann voller Stolz, mich. Natürlich, wir sollen uns nicht zu wichtig nehmen, aber wir dürfen uns auch nicht zu klein machen. Wir sollen uns nicht zu Gott machen, aber als sein Stellvertreter dürfen und sollen wir uns sehen und sagen, so wie ich bin ich gut und richtig, weil ich Gottes Ebenbild bin. Wir müssen uns deshalb auch nicht irgendwelchen Idealbildern unterwerfen, die uns im Fernsehen oder in Zeitschriften immer wieder vor Augen geführt werden. Wenn das christliche Menschenbild unsere Gesellschaft wirklich erreichen würde, es läge eine ziemliche Sprengkraft darin. Aber allein dem Wirtschaftsminister zuliebe darf es nicht so weit kommen. Viele Zeitschriften, die das Idealbild für Männer und vor allen Dingen für Frauen immer wieder in den kräftigsten Farben schildern, viele dieser Zeitschriften würden ihre Leser verlieren. Ein großer Teil der Werbewirtschaft würde keine Umsätze mehr machen. Bräunungsstudios und Schönheitschirurgen ginge die Arbeit aus. Aber es wäre eine Befreiung, das christliche Menschenbild ernst zu nehmen und endlich Ja sagen zu können zu uns selbst. Und es wäre gleichzeitig ein Aufbruch zu einem neuen Miteinander. Denn wenn jeder ein Bild Gottes ist, dann bedeutet das, jeder muss auch so behandelt werden. Kein Mensch kann die Würde verlieren, die Gott ihm gegeben hat. Aber wir Menschen können uns natürlich durchaus so verhalten, dass wir die Gottesebenbildlichkeit eines Mitmenschen mit Füßen treten. Wir sind durchaus in der Lage, einen Menschen so zu erniedrigen, so zu misshandeln, so zu benutzen, zu missbrauchen oder zu quälen, dass wir ihm dadurch seine Würde rauben. Und das geschieht immer da, wo ein Mensch zum Objekt gemacht wird, zu einem Mittel zum Zweck, zu etwas, mit dem ich meine Wünsche befriedige, meine Ziele erreiche. Vor Gott hat auch mein Mitmensch ganz bestimmt nicht seine Würde verloren, aber vor uns und vor allen Dingen durch uns und durch unser Tun. Und das beginnt nach Aussage der Heiligen Schrift bereits dort, wo wir über andere Menschen abfällig reden. Der Apostel Jakobus schreibt, mit ihr, der Zunge, loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Aber damit ist der Satz noch nicht zu Ende. Es heißt dann, und schuf sie als Mann und Frau. Das ist kein unwichtiger Nachtrag. Das ist eine ganz entscheidende Konkretisierung. Gott hat uns Menschen geschaffen, indem er uns zugleich zu Mitmenschen gemacht hat. Der andere Mensch, der Mitmensch, kommt nicht nachträglich zu unserem persönlichen, individuellen Menschsein hinzu. Der andere gehört von vornherein dazu. Gott hat uns zu seinem Bild geschaffen, indem er uns als Mann und Frau geschaffen hat. Und nicht ohne Grund sprechen Männer von ihrer Frau als ihrer besseren Hälfte. Und für sich allein fühlen sich Männer und Frauen manchmal wie halbe Menschen. Gott hat uns auf das Zusammensein mit einem anderen Menschen hin angelegt. Und in dieser Gemeinschaft entfaltet sich unser Leben. Bei unserem Partner sind wir zu Hause, dort wissen wir uns aufgehoben und angenommen. Manchen Singles können diese Aussagen der Heiligen Schrift einen Stich versetzen. Das gilt natürlich besonders dann, wenn sie sich nicht freiwillig für die Ehelosigkeit entschieden haben. Aber oft entsprechen Singles diesen Aussagen der Heiligen Schrift schon dadurch, dass sie großen Wert auf einen intakten Freundeskreis legen. Wir sind ein Gemeinschaftswesen. Wir Menschen brauchen ein Gegenüber, so wie Gott uns als Gegenüber wollte. Wir dürfen uns liebevoll ergänzen. Nur miteinander können Mann und Frau auch den Auftrag Gottes erfüllen. Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und machet sie euch untertan. Miteinander sind wir Bild Gottes. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Diese Worte stammen aus einer Zeit, als die Geschlechterrollen ganz anders definiert waren als heute. Das, was hier steht, war in alttestamentlicher Zeit geradezu revolutionär, denn dort begegnet uns eine von Männern dominierte Welt. Sitte und Gepflogenheit der alttestamentlichen Gesellschaft sind oft stärker gewesen als die Bibel. Und was über Jahrtausende in Ordnung war, das wird heutzutage in Frage gestellt. Die alten Rollenbilder sind in Auflösung. Aber die neuen sind doch erst in Umrissen erkennbar. Dieser Prozess ist auf der einen Seite befreiend, auf der anderen Seite aber auch zutiefst verunsichernd. Also der Mann als Macho ist ein Auslaufmodell. Aber als Softie ist der Mann erst recht nicht gefragt. Die Hausfrau und Mutter fühlt sich in Frage gestellt, aber auch als Power- und Karrierefrau stößt Frau auf Widerstände. Viel wurde in den letzten Jahrzehnten über Gleichberechtigung und über die Rollen von Mann und Frau gesprochen. Aber manchmal hat man den Eindruck, ganz so viel hat sich doch nicht geändert. Der Mann sucht das Auto aus, mäht den Rasen, bezahlt die Rechnung im Restaurant, vor allem sein Hoheitsgebiet ganz besonderer Art. Der Mann grillt. Wenn er dann sich mal um die Küche kümmert, dann nur auf diese archaische Weise. Die Frau bügelt, kocht, erledigt die Einkäufe, wählt die neue Wohnzimmergarnitur, die neue Couch aus. Die alten Rollenbilder sind stark. Wie ist das mit der Frau in der Gemeinde, mit der Frau auf der Kanzel? Immer noch spüren Jungs, dass Männer stark sein müssen und nicht weinen dürfen, auch wenn das nicht mehr so deutlich gesagt wird, glücklicherweise. Schreit ein Mann, so ist dieser Mann dynamisch. Schreit eine Frau, ist sie hysterisch. Frauenkreise gibt es seit Jahren, Männerkreise sind sehr jung und alles in allem doch eher die Ausnahme. Wenn im Kindergarten einmal ein junger Mann als Praktikant auftaucht, da ist er der Hahn im Korb und alle Kinder drängen sich um ihn. Und wie viel männliche Grundschullehrer kennt ihr? Es gibt tatsächlich ernstzunehmende Untersuchungen, dass es für Jungs nicht gut ist, dass sie fast durchgehend nur von Frauen erzogen werden. Männer schieben den Frauen die Erziehung hin. Dann kommen die Erzieherinnen im Kindergarten, dann die Lehrerinnen in der Grundschule und dann kommt die Pubertät und dann sollen die Jungs plötzlich wissen, wer sie sind. Wir sind immer noch auf der Suche nach stimmigen Rollenbildern und stehen vor der Frage, wie wir die Rollenteilung und das Verhältnis der Geschlechter gestalten können. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Wir werden also an den Anfang der Schöpfung und an den ursprünglichen Willen des Schöpfers erinnert. Dieser Satz zeigt auf, dass Mann und Frau ganz anders, nämlich gleichwertig und partnerschaftlich miteinander leben könnten. Jesus, der Sohn Gottes, hat im Umgang mit Männern und Frauen ganz neue Akzente gesetzt. Ganz selbstverständlich gehören Frauen zu seinen Nachfolgerinnen, zu denen, die mit ihm unterwegs sind oder ihn in anderer Form unterstützen, zum Beispiel auch finanziell. Für ihn ist es gar keine Frage, dass Maria, die Schwester der Martha, im Kreise der Männer Platz nehmen darf, um Jesus zuzuhören und von ihm zu lernen. Jesus wendet sich Männern und Frauen in gleicher Weise helfend und heilend zu. Die Frau mit dem gekrümmten Rücken richtet er genauso auf wie den gelähmten Mann am Teich von Bethesda. Und er lässt sich von einer unbekannten Frau mit sehr zweifelhaftem Ruf salben. Wie können Männer und Frauen ihre Rollen finden? wer wofür zuständig ist, wer was besser kann, wie und wo jemand seine Erfüllung findet, ganz unabhängig davon, was man im Allgemeinen doch so tut und wie es sich angeblich schon immer gehört hat. Ganz unabhängig davon, wie einen die Zeit oder die eigenen Eltern geprägt haben. Wenn Mann und Frau gleichberechtigt sind, dann geht das nur gemeinsam. Es geht nur, indem Mann, Schrägstrich Frau, miteinander redet von Mensch zu Mensch. Aber reden über das Eigentliche, nicht nur darüber, was es morgen zu essen gibt oder wer am Abend den großen Fernseher nehmen darf und wer sich ins Nebenzimmer zum Zweitgerät zurückziehen muss. Gott hat uns zu seinem Bild geschaffen, hat uns Verantwortung gegeben und damit auch die Fähigkeit zu antworten. Wir sind sein Ebenbild, weil er uns als sein Gegenüber geschaffen hat, das ihn hört, mit dem er reden kann und das mit ihm reden kann. Wir sind auf Dialog angelegt. Gott will mit uns im Gespräch bleiben. Und Mann und Frau sollen auch im Gespräch bleiben. Miteinander im Gespräch sein, einander gegenüberstehen, aufeinander angewiesen sein, aufeinander hören. Dafür haben wir die Sprache. Und darin sind wir Gott vielleicht am ähnlichsten, dass wir miteinander reden können. Unsere Gedanken, Gefühle, Ängste, unsere Hoffnungen, Pläne und Absichten miteinander austauschen können. Die meisten Eheprobleme kommen schlicht daher, dass nicht mehr genügend miteinander von Angesicht zu Angesicht geredet wird und dass nicht mehr genügend zugehört wird dabei. Und so haben alle Eheseminare und auch alle Angebote für Eheberatung zugespitzt gesagt eigentlich nur eine einzige, völlig banale Methode. Man hilft Mann und Frau, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Weil das nicht mehr ganz alleine klappt und von selbst muss man da halt ein bisschen nachhelfen. Und was ist in den meisten Fällen der Anlass zum Seitensprung? Nicht die Sexualität, so mächtig sie ist, Thema des heutigen Bibelgesprächs, sondern dass man da ohne vorhergehende Absicht bei einer Kur, das wäre sozusagen der klischeehafte Klassiker, oder am Arbeitsplatz oder auch sonst wo plötzlich einen Menschen findet, mit dem man auf einmal so reden kann, wie man es mit seinem eigenen Partner schon lange nicht mehr getan hat. Ehen mit Stummfilmcharakter, sie drücken keineswegs aus, dass Mann und Frau sprachlos sind vor Glück. Da ist der Wunsch nach Gemeinsamkeit und trotzdem gibt es Einsamkeit in der Ehe. Da ist die Sehnsucht nach Nähe und dennoch wird immer wieder Distanz spürbar. Da ist das Bedürfnis nach Austausch und Gespräch und trotzdem ist da viel Schweigen und Verstummen. Das Gespräch, das ist die Brücke, die den Zugang zueinander ermöglicht. Das Fenster, durch das der andere mich entdecken, mich sehen, mich kennenlernen kann. Gespräch, das ist gegenseitiges Anteil geben und Anteil nehmen, reden und zuhören, aufeinander eingehen, in Beziehung treten. Wir bauen durch das Gespräch eine Brücke, die zwei Ufer miteinander verbindet. Und über diese Verbindung können wir zueinander finden und uns verstehen. Manchmal aber tun wir so, als könne unser Partner Gedanken lesen. Stimmt aber nicht. Das kann nur Gott. Also müssen wir drüber reden. Unsere Wünsche und Bedürfnisse und Empfindungen äußern, verständlich und einfühlsam. Und mindestens genauso wichtig, zuhören. Zuhören, ohne zu unterbrechen, ohne bereits über die Antwort nachzudenken, die Bedürfnisse anderen wahrnehmen und anerkennen. Und dann gemeinsam und nicht gegeneinander nach Wegen suchen, nach Lösungen, mit denen beide leben können, nach Lösungen, die vielleicht mehr sind als ein Kompromiss, so unverzichtbar Kompromisse manchmal sein mögen. Gott hat uns zu seinem Bild geschaffen. Er hat uns mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet und als seine Stellvertreter eingesetzt, damit wir das Leben auf dieser Erde in seinem Sinne ordnen. Dazu hat er jedem von uns ein Gegenüber gegeben. Gott hat uns als Menschen geschaffen, die in einer liebenden Beziehung in Gemeinschaft miteinander und füreinander leben sollen. Wenn wir miteinander reden, wenn wir aufeinander hören, wenn wir füreinander da sind, wenn wir uns aneinander freuen und uns umeinander kümmern, dann sind wir ganz Mensch und können die Aufgaben erfüllen, die das Leben uns stellt. Selig, die aufmerksam sind und dem anderen zuhören. Sie werden immer mehr zueinander gehören. Selig, die eigene Schwächen akzeptieren und die des anderen zu verstehen suchen. Sie werden Angst abbauen und Vertrauen gewinnen. Selig, die über sich selbst lachen können. Sie werden frei und gelöst mit anderen leben. Selig, die sich immer mehr einfühlen in den anderen. Ihre Liebe geht unter die Haut. Selig, die sich öffnen für die Eigenarten des anderen. Sie werden überrascht eine neue Welt wahrnehmen. Selig, die sich trotz aller Enttäuschung treu bleiben. Gott hält zu ihnen und schaut sie freundlich an. Selig, die sich hingeben, um den Partner glücklich zu machen. Sie werden dankbar seine Liebe spüren. Gott liebt die Zärtlichen. Er nimmt sie in Schutz wie ein guter Freund. Amen. Wir beten. Unser lieber Vater in dem Himmel, unser Herr Jesus Christus, Heiliger Geist. Danke dafür, dass du ein Gott der Gemeinschaft bist, der Gemeinschaft untereinander hat und diese Gemeinschaft mit uns hat. Danke dafür, dass du uns in die Gemeinschaft, die du bist, einbeziehen willst. Und dass du auch die Gemeinschaft untereinander, unter uns Menschen stiftest. Du hast uns füreinander geschaffen und aufeinander hin geschaffen. Danke dafür, dass wir dialogisch leben können und dass unser Leben dadurch gelingt. Ich bitte dich darum, dass du die Gemeinschaft in unserer Gemeinde segnest, dass wir einander verstehen und uns gegenseitig annehmen als das, was wir sind, als Schwestern und Brüder. Ich bitte dich darum, dass du die Gemeinschaften segnest, mit denen wir im Alltag zu tun haben, mit unseren Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunden und Bekannten. Und ich bitte dich heute in besonderer Weise um deinen Segen für alle Beziehungen und Ehen, in denen wir stehen. Du weißt um die Herausforderungen. Wir dürfen aber auch vor allen Dingen wissen um den Segen, den du darauf gelegt hast. Und wir dürfen in der Gewissheit leben, dass du uns auch weiterhin darin segnen willst. Danke, dass wir all das in deine Hände legen dürfen, dass wir Gesegnete von dir sind und du uns begleitest. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.